Das ist Hunting Down Comics Folge, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Season 2. Season 2, Folge 1.
Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu
H.P. Lovecrafts Der Hund und andere Geschichten.
Ho, ho, ho.
Herzlich willkommen zu Comic Review, der Podcast über Serien und so.
Ja, genau.
Fängt gleich fies an, wa?
Sieh's doch, du hast es drauf. Hallo Helge.
Ja, ja, hier bin ich wieder, ne? Und du auch, denke ich mal, oder?
Ja.
Bist du auch wieder da?
Klingt so.
Ja, eigentlich keine große Überraschung, immer die gleichen beiden Nasen.
Jetzt können wir sagen, Gruß von der Wolfschanze ins Führerhauptquartier nach Berlin.
Oh, siehst du, da habe ich direkt fast den Übergang. Nee, mach ich jetzt aber
bin ich
nicht.
Gespannt.
Nee, also das Comic, sind ja so Kurzgeschichten von H.P. Lovecraft und ja, die sind eigentlich ziemlich am Original.
Sagst du mir mal ganz kurz, also ich hatte ja auch schon mal was vorgestellt von ihm.
Hast du?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Sag mal H.P. Lovecraft und wie hieß der Titel nochmal von deinem Buch?
Der Hund.
Nee, der Hund war es nicht. Das hätte ich immer gemerkt. Das ist mir zu einfach.
H.P. Lovecraft, du weißt schon, das ist eigentlich so ein, ja, wann hat der denn jetzt genau gelebt? Mist, jetzt weiß ich das alles wieder gar nicht
das
so genau.
Das weiß ich auch nicht, aber der hatte so relativ viel
ja
Schreiber.
Also
eigentlich Schlechtschreiber, ne, glaube ich. Also so.
Ja, der war so, ach, hier steht es, 1890 bis 1937, gilt mit seinem umfangreichen Werk und der Erfindung des Cthulhu-Mythos als einer der einflussreichsten Autoren fantastischer Horror-Literatur.
Hat er sich eigentlich bei dem jungen Alter umgebracht? Suizidiert?
Nach seinem Tod entwickelt sich amerikanisch. Ja, Mensch, hätte man das jetzt mal ein bisschen besser
ja, da hätte man ja
vorbereitet.
Mal, heißt er ja, ey, da kommst du, liest ein publisches Comic und denkst, damit hätte sich
ja,
das alles getan.
Dass jetzt hier so eine Fragen kommen. Also
damit hättest du nicht Rassismusvorwürfe, die kommen, lass mal außen vor. Dafür sind wir nicht
genau,
Experten.
Das, wieder das alte Thema, ja. Genau, also nee, jedenfalls, du hattest ja gerade irgendwas, jetzt weiß ich gar nicht mehr, aus dem Führerbunker oder so ein Quatsch, hast du gerade gesagt. Und
von
eigentlich,
der Wolfschanze
was ich dazu sagen
in den
wollte,
Führerbunker.
Genau, und was ich dazu sagen wollte, ist halt, dass die Comics hier, dass die Geschichten eigentlich sozusagen alle ja, originalgetreu mehr oder weniger umgesetzt wurden, aber teilweise sich so kleine Änderungen, ja, hat sich der Künstler sozusagen rausgenommen und die erste Geschichte ist tatsächlich dann direkt in den Zweiten Weltkrieg überführt worden, so. Aber ja, genau, was du jetzt gerade gesagt hast mit diesen Rassismusvorwürfen, was ich, also ich meine zu dieser Zeit, ja, warte mal, ich gucke jetzt nochmal kurz, bis 1937, dann hat er das also eigentlich noch so ein bisschen mitbekommen wahrscheinlich, wie das so anfing mit dem Nationalsozialismus in Deutschland. Aber also ich könnte mir schon vorstellen, dass man, weißt du, zu dieser Zeit, wo man noch gar nicht so Zugang zu irgendwelchen, also jetzt so, man steigt mal in den Flieger und ist ein paar Stunden später irgendwo am anderen Ende der Welt sozusagen, ne? Also ich kann mir vorstellen, also ich kenne mich jetzt wirklich nicht so genau aus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich auch noch sehr, sehr verbreitet war, dass man einfach, also ich sag mal, eine natürliche Angst vor fremden Sachen, ne? Also so wie so ein Löwe oder so, weißt du, so haben sich dann Leute so Geschichten erzählt von irgendwelchen Stämmen in Afrika und weiß ich nicht, irgendwelche, die Menschen essen vielleicht sogar oder so, also, weiß ich nicht, die Hälse länger machen und die Lippen und weißt du, wenn man so eine Aufnahme nur sieht und dann haben die so eine Speere und so und das dann, also vielleicht war es zu dieser Zeit, also ich will jetzt den nicht wirklich in Schutz nehmen, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn du da jetzt nicht wahnsinnig gebildet bist oder wahnsinnig viel rumgereist bist, dass du dann vielleicht teilweise dann einfach so eine Art natürliche Angst vor fremden Sachen, was natürlich eigentlich schade ist. Also schön, dass eine Neugier, aber ja, also das
ja, nee, das ich glaube halt auch, dass das kein, also ich wie gesagt, ich habe da auch nichts gelesen, keine wissenschaftliche Abhandlung, aber ich glaube auch, dass nicht, dass das eine bewusste Form von Rassismus war, wie im Sinne des Nationalsozialismus.
Ja, vielleicht auch schon, das war ja auch sehr verbreitet, ne, darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, meinst du?
Aber jedenfalls, also diese Geschichten zum Beispiel, ganz oft ist das so, dass in seinen Geschichten, ich hatte auch was anderes mal vorgestellt, auch wieder zu schlecht vorbereitet, um jetzt zu wissen, welches. Das war eigentlich auch eine ziemlich coole Geschichte, so eine relativ bekannte. Warte mal, wer war denn das nochmal? Das war wirklich ein, kannst du das nicht mal, gib doch mal schnell ein, Mensch.
Nee, was soll ich denn Rassismus eingeben auf unserer Homepage?
Nee, H.P. Lovecraft vielleicht oder so, oder? Dann könnte man doch wahrscheinlich.
Warte mal, ich
wenn
guck
man bei
mal.
Ich guck jetzt auch mal. Du tippst so langsam, ich tippe jetzt selber.
Ach, was denn? Ich hab da schon, aber da kam nichts Sinnvolles.
Ach, guck mal, hier haben wir Nameless, das, bla, bla. Welches meinte ich jetzt?
So, ich hatte mal von Jenseits, vom Jenseits und anderen Erzählungen.
Ja.
Ne? In Ausgabe, da waren wir alle noch jung, 71 von Comic Review. 71.
Welches meinte ich? Ach, Providence oder so. Das hatte ich mal vorgestellt. Und zwar war das, ach, das genau, von Alan Moore war das, genau. Und das fand ich auch schon ziemlich gruselig. Und zwar, was da ja, da ging es ja ein bisschen darum, dass so ein Typ in so eine seltsame Stadt kommt und das, die Menschen sehen halt auch alle so seltsam aus und dann, und da wird immer so angedeutet, dass die irgendwie so ein, wie so eine Zwitterwesen oder irgendwie aus dem Meer vielleicht mal kamen und die haben irgendwie sowas total Fischähnliches, also so sehr breite Mäuler und so. Und da, also ist natürlich jetzt was ganz anderes, aber ich kann, weißt du, irgendwie so ein bisschen so eine Angst, also stell dir mal vor, jemand, also der müsste jetzt eigentlich schon ein bisschen aufgeklärter gewesen sein, aber wenn du die ganze Zeit so irgendwo im Norden lebst, dann siehst du zum ersten Mal wirklich einen, der dunkle Haut hat, das ist ja total, total krass halt einfach, ne, dass es sowas halt auch gibt.
Ja,
also ich finde es ja total cool, ich hätte ja gerne so eine Haut irgendwie, weil ich so eine scheiß Sonnenbrandhaut habe, ja. Eigentlich hatte ich immer vor, ey, dass ich irgendwie, damit ich meinen Kindern nicht meine Haut antue, dass ich irgendwie mal mit jemandem Kinder habe, die so ganz dunkelhäutig ist.
Das oder hat
so
ja mindestens super geklappt. Aber,
kann ja noch. Kann
wir,
ja noch
wir, mehr, wir haben ja, nicht ist. Wir haben ja beide so eine gepflegte Bäckerbräune.
Ja, aber das ist wirklich, es nervt halt so sehr, diese Haut. Und da bin ich schon echt immer neidisch. Auch alleine, weißt du, wenn du so ein bisschen natürlich gebräunt oder auch noch dunkler bist, da sieht man auch nicht jeden, wenn du irgendwo ein bisschen rot bist im Gesicht oder einen Pickel hast oder so. Das ist irgendwie viel cooler. Also die haben da echt viele Vorteile. Also was auch immer jetzt, ey, wie schweife ich denn hier gerade ab? Aber weil du das gerade aufgemacht hast.
Erzählst du eigentlich vom Pferd?
Ja, genau, erzählst du mit Scheiß, Mensch, Junge. Komm mal zum Punkt. Wir wollen über Comics hören. Nee, das hatte mich aber trotzdem natürlich sehr interessiert. Also ich wollte mich, glaube ich, jetzt gerade nur so natürlich ein bisschen verteidigen, dass ich jetzt hier keinen Rassisten gerne lese oder so. Aber das ist halt wirklich schon, also wie gesagt, dieses Cthulhu-Ding, das haben wir ja auch ganz schön lange als Cover gehabt für unsere Hunting Down Comics Podcast, ne, diesen komischen Krakenmenschen da. Wenn ich das jetzt sehe, würde ich auch gerne noch mal ein bisschen was rübermalen, aber gut, ist halt jetzt so.
Ach, naja, wir haben meine Ansprüche waren nicht so hoch, weißt du, deswegen ja. Habe ich das genommen, was du gemacht hast.
Wenn es nichts Besseres gibt, dann muss man das halt nehmen, ja. Und schon wieder abgeschweift natürlich. Egal, jedenfalls, das ist jetzt eine Adaption in so Manga-mäßig, ne?
Aber warte genau, mal. Warte mal auf, ich kann hier mal ein bisschen in roten Faden auch nehmen. Ich habe mal nebenbei so ein bisschen quer recherchiert. Das ist anscheinend auch tatsächlich so eine Manga-Reihe, ne? Da gibt es ja noch Lovecraft, richtig. Farben aus dem All, Berg des Wahnsinns schon, genau. Und sowas, ja.
Hast du dir die Bilder? Siehst du gerade
das Cover? Ich sehe nur die Bilder, ja. Also Teil 1 und Teil 2, also Farben aus dem All scheinen irgendwie einen Tick zusammenzupassen fast. Aber es kann auch täuschen.
Ich finde, weil ja viele immer so kritisieren, so Manga und bla, so von den Zeichnungen oder so, also ich finde das halt eigentlich so krass, was hier, also siehst du ein paar Bilder oder nicht?
Ich gucke gerade mal, das ist ja wirklich, ein Manga ist ja wirklich in Japan zuerst erschienen, ne? Es ist ja hier von Kodokawa Corporation Tokyo, ist schon mal cool.
Utanabe oder so.
Boah, auch das, und das sieht aber schon fast so ein bisschen europäisch angehaucht aus, ne? Also dieses Artwork per se, das hat ja in meinen Augen fast nichts mehr mit dem klassischen Manga zu tun, ne? Das ist halt.
Ja, das ist halt immer die Frage, was die Leute unter Manga verstehen, weil die Hintergründe und so und die, so sag ich mal, die Maschinen und sowas, ne? Wenn man jetzt auch sowas wie Ghost in the Shell oder Blame oder so, dann sind wir manchmal von der Architektur und so halt so extreme Zeichnungen da drin. Und hier ist es halt auch so, dass gerade die Gesichtszüge sind halt eher wieder einfach. So wie man das halt aus dem Manga kennt. Und die, aber diese ganzen, ja, keine Ahnung, Friedhöfe und Monster und was auch immer, die, oder hier in der ersten Geschichte halt irgendwelche U-Boot-Szenen oder so, die sind halt so naturalistisch, das ist wirklich Wahnsinn. Genau, ich wollte eigentlich, jetzt haben wir es wieder nicht geschafft, oder ich habe es wieder nicht geschafft, alle Kommentare mir mal durchzulesen. Ich bin die neulich mal so ein bisschen überflogen und da war auch jemand, der auch nochmal was zum Thema Manga gesagt hat und auch mich irgendwie so halb gefragt hat, naja, Helge, du als Zeichner kannst mir ja vielleicht sagen, warum die immer diese blöde Folie da benutzen, ne?
Na, und warum?
Genau, da, ja, also ich weiß es jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber ich gehe ich gehe ganz stark davon aus, also ich habe mir das immer so zurechtgepuzzelt, das ist halt ja so, die Mangas sind ja eigentlich, kann man sagen, ja, vielleicht sogar hundertprozentig schwarz-weiß, ne? Und so ist auch wieder dieses Comic hier schwarz-weiß. Und die werden ja, das hatte ich schon ein paar Mal erzählt, dass es eigentlich sehr üblich ist, dass die nicht gleich als Buch veröffentlicht werden, sondern eigentlich immer in diesen wöchentlichen Zeitungen, die rauskommen und die so wie so ein Telefonbuch anmuten und halt auch
also billiges von der
Papierqualität.
Papier, ne?
Ja. Die würden sich dann noch freuen, wenn sie Telefonbuchqualität, gibt es überhaupt noch Telefonbücher? Also jedenfalls, so, die haben richtiges Scheißpapier, also wirklich wie Löschpapier, wie so eine
meinst Zeitung. Meinst du jetzt Klopapier oder noch? Oder meinst du nur schlechtes Papier, nur Scheißpapier?
Ja, also ja, schon fast wie Klopapier, also so ein Löschpapier halt, ne? Wie so eine, keine Ahnung, diese billigen Lappen oder
ja, so Recyclingpapier halt quasi, ne?
Ja, also ganz, ganz schlechtes Papier und teilweise halt auch wirklich in rosa und in hellgrün, also wo man so richtig genau recycelt. Aber Recyclingpapier gibt es ja auch in guter Qualität, aber halt wirklich so, ja, wie so ein Löschpapier halt, ne? Und ich bin ziemlich sicher, dass das Druckverfahren darauf zu drucken, damit da nichts verläuft oder damit es irgendwie auch, das wird ja so billig wie möglich wirklich gemacht. Und ich bin ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass es halt einfach sozusagen nichts ineinander läuft und so, dadurch ganz viel Rasterfolie und so benutzt
wurde. Und ne? Ich dachte ja, ne, keine Ahnung von Kunst und Herstellung von schönen Dingen, dass die Outlines einfach machen, zack, boom, bang. Mhm. Und dann, um Zeit zu sparen, einfach diese Folien drüber kopieren auf diese freien Flächen und dadurch eine schnelle Plastizität erreichen, ohne das alles zu schraffieren.
Ja, garantiert auch, aber da wäre ja immer noch die Frage, warum die so oft so grob sind, weißt du? Und das ist meiner Meinung nach halt der Grund, dass du da halt so eine, also so ganz fette Punkte teilweise hast. Aber klar, wahrscheinlich hat es auch mit Geschwindigkeit zu tun. Ja, aber ja, wie auch immer, wahrscheinlich sind es die beiden Gründe irgendwie gemischt. Sucht euch einen von beiden aus, aber ich würde irgendwann nochmal genauer auf die Fragen eingehen. Hat leider jetzt, ich habe wirklich sehr, sehr viel gerade mit dem Spiel zu tun und so und will natürlich trotzdem noch 1A-Comics vorstellen und nicht immer abschweifen, fällt mir gerade wieder auf.
Um Gottes Willen. Ja, warte mal, ich kann ja mal kurz was Wikipedia sagt. Eine Rasterfolie, Englisch Screen Tone, ist eine dünne, meist selbstklebende Folie mit einem bestimmten Raster. Mit ihr lassen sich durch eng aneinanderliegende Farbpunkte Schattierungen in einer Grafik einfügen. Am Computer lassen sich die Effekte mit Layern in Bildbearbeitungsprogrammen erzielen. Rasterfolien sind sehr beliebt bei Mangakas. Naja, das hilft uns nicht wirklich weiter. Bitte?
Ja, super.
Ja, ne?
Ja, weil hätte ich gerne mich noch interessiert. Und dieses mit den selbstklebenden Folien, ne, das kenne ich eigentlich anders. Ich kenne das so, dass die oft so wie kann man das sagen? Also, weißt du, wo du so reibst?
Also,
reibst
wo du da drauf eine dünne und dann
Folie hast? Ach so.
Was? Also, wo du Löcher drin hast? Also, wo du quasi Farbe oben drüber gibst? Oder?
Nee, du malst sozusagen mit so einem, mit der Rückseite vom Bleistift oder so, drückst du doll auf und dann bleibt die da an der Stelle kleben, wo du rüber gedrückt hast.
Da gab es früher so DDR-Zeiten so, ich sag mal,
ja, so eine Sticker,
quasi, so eine Sticker, ja, so Aufkleber, ne? Weißt du, wo du so schwarze Outlines hattest, die du dann, wo du rübergerubbelt hattest und dann quasi so eine Transferfolie, diese, was auch immer, dann übertragen hast.
Ja, genau, wahrscheinlich heißt sowas Transferfolie, so ähnlich wie man heute auch bei diesen Tattoos, diesen selbstklebenden so ein bisschen, ne?
Ja.
Okay, jetzt kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Ding und zwar, genau, da sind drei Kurzgeschichten drin, wie ich schon sagte, ist so ein bisschen Manga-Stil, aber schon wirklich sehr naturalistisch. Sind eigentlich alles Originalgeschichten mit, wie gesagt, leichten Änderungen teilweise. Und zwar gibt es da zum Beispiel gleich die erste Geschichte, die heißt Der Tempel. Die wird dann halt in so ein U-Boot verfrachtet im Zweiten Weltkrieg. Ich würde gerne wissen, wo das normalerweise war, weil ein U-Boot ist ja wirklich eine sehr spezielle Sache. Wahrscheinlich war es einfach ein Boot halt, denke ich mal. Boot. Also jedenfalls, es ist dann halt tatsächlich so eine Art Nazi-U-Boot. Und ich fasse es mal kurz so ein bisschen zusammen oder worum es da geht. Die tauchen dann eines Tages so auf, nach so einer Schlacht oder so, und dann ist da eine Leiche oben am Deck sozusagen des U-Boots, die vermuten dann, dass es vielleicht einer von den Engländern ist, die sie anscheinend gerade abgeknallt hatten oder so. Und der sieht aber eher aus wie ein Italiener oder so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es dann eher wieder wie bei den meisten Sachen dann irgendwie, weiß man nicht so genau. Ich könnte mir vorstellen, wieder ein Araber vielleicht, weil das ist ja, da gibt es ja immer dieses Necronomicon, ne?
Ja.
In was von diesem Dichter Abdul al-Hazred geschrieben wurde. Das ist ziemlich abgefahren, wenn man darüber liest, dass viele wohl damals wirklich dachten, das Necronomicon gibt es wirklich und diesen Dichter gab es wirklich und so. Und da wirklich viele von diesen Geschichten dann halt so, ja, halt für ernst zu, also gedacht haben, das wäre echt irgendwie oder das gibt's wirklich. Also zum Beispiel so ähnlich auch wie bei Blair Witch vielleicht aus neuerer Zeit, ne? Stelle ich mir das vor.
Also, naja, ich jedenfalls meine, das sind ja mal die ganz kurz, also Blair Witch zum Beispiel, das sind immer diese, ja, kreativen Ideen, die eine ganze Generation beeinflussen. Ne? Also und Necronomicon, wirklich, ja, würde ich sagen, ist wahrscheinlich ähnlich. Ne? Da hat einer die Idee und das nimmt so Fahrt auf, eben wie dieses Found-Footage mit je nachher, was dann gekommen ist nach Blair Witch Project. Sowas, also weißt du, in so einem übersättigten Genre so eine kreativen Ideen zu haben, die so zeitlos hängen bleiben und immer wieder aufgegriffen werden, ist schon irgendwie genial. Ne? Also das bin ich immer fasziniert, dass man sowas immer noch kreativ neu bringen kann.
Ja, total. Also wobei, das ist ja auch schon wieder eine Weile her, ne?
Ja, na klar, ja. Ja, aber es gibt ja immer noch.
Ich weiß gar nicht, ob es nochmal was Neues in der Art dann gab.
Ah, ich weiß es auch nicht, aber es gab zumindest eine ganze Welle dann, dass so in der Art dann gemacht worden ist.
Mm.
Naja.
Also ja, und vor allem, ich weiß noch, dass ich da im Kino war und wirklich welche rausgegangen sind und so, ey, das haben die wirklich gefunden und so, also wirklich zu dem Zeitpunkt stimmt, echt noch geglaubt hatten. Das ist total abgefahren. War
einer der wenigen Filme, die ich im Kino noch gesehen hatte damals.
Naja, also wie gesagt, jedenfalls dieser Engländer, der hat dann, oder ist ja wahrscheinlich kein Engländer, der hat dann in seinem Jackett dann irgendwie noch oder in seiner Militärjacke oder sowas, hat ja so eine kleine Figur dabei, besser gesagt so einen kleinen Kopf. Und den nehmen sie dann mit ins Boot. Und danach passieren halt so seltsame Dinge an Bord, als sie dann wieder untertauchen. Wobei seltsame Dinge, das ist dann nicht so ganz sicher. Das könnte auch sein, dass das dann Halluzinationen sind. Und so werden dann die ersten Leute irgendwie weggesperrt. Und dann ja passieren immer komischere Sachen. Und man hat das Gefühl, die Leute werden irgendwie verrückt. Und ja, am Ende, also keine Ahnung, dann hat man... Ja, dann ist eigentlich nur noch einer am Ende übrig, irgendwie der Kapitän, und dann wird's alles noch abgefahren mit so einer unterirdischen Stadt. Und ich will verrate gar nicht mehr weiter, aber es ist halt so eine, ja.
Wohl, du kannst doch halt eine so Geschichte verraten. Ich hab gerade mal parallel, ich unterbreche dich andauernd, ich weiß, sorry. Ja,
gerne.
Aber ich habe parallel mal geguckt, die haben ja so richtig viele rausgehauen schon. Ich dachte, das wäre jetzt ganz, ganz neu. Also viele sind jetzt schon letztes Jahr rausgekommen, im September. Mhm. Dann gibt es hier, also es gibt ja, wie gesagt, leuchtende Trapezoeder, dann hier vier Teile von Berg des Wahnsinns und alles so in dem... Weiß ich gar nicht. Ist das, kosten die alle 5 Euro? Nee, das ist die Kindle-Ausgabe. Warte mal, wie komme ich denn hier auf gebund Taschenbuch? Ist das, ne, was
kostet
du hast?
Kostet 12 Euro.
Ja. Mhm. Also wie gesagt, bei Mangas würdest du sagen, du kennst ja auch das Format von so einem Kindle. Macht das einen großen Unterschied dann? Also auch vom Lesevergnügen her? Wenn du jetzt, das müsste gehen, oder? So schwarz-weiß-mäßig, Manga-mäßig.
Ich bin schon Fan von gedruckten Kram.
Ja, ne, ich halt ja per se Fall, auch. Ne? Aber ich sag nur, weil ich gerade sehe, die Preise sind ja dann ganz moderat, ne? Und du hast halt
nicht, ja, das lohnt stapelbar sich, ja, rumliegen. Es ist halt ein bisschen schöner, es ist schon ein bisschen besser gemacht als, oder auch besseres Papier und so, und irgendwie, also es gibt ja manche Mangas, die wirklich auch, glaube ich, nur immer noch 6-7 Euro kosten, und die sind aber manchmal auch wirklich ein bisschen billiger gemacht als das hier. Das ist schon echt ganz schön gemacht mit so einer Klappbroschur. Carlsen-Manga übrigens bei Carlsen-Verlag rausgekommen, haben wir lange nichts mehr vorgestellt, glaube ich, aus dem Carlsen-Verlag.
Aber Carlsen Manga ist also jetzt schon so ein Ableger, ne? Also die machen, also wie alle quasi, also alle ist übertrieben, aber es gibt ja einige, die jetzt so Manga-Ableger haben, und das ist einer davon.
Ja, ist, ne? Aber das ist wirklich ein totaler, also Carlsen, das muss man ganz klar sagen, ist wirklich einer der großen, also der Vorreiter. Ich glaube, vielleicht waren sie sogar wirklich mit die Ersten, die haben ja damals, glaube ich, Dragon Balls und so rausgebracht. Und da war dieser Joachim Kaps, mit dem wir damals auch zusammen das Projekt gemacht hatten, was dann zu Disney gekommen ist. Also es war schon, der hat, glaube ich, das Ganze irgendwie echt mehr oder weniger mit dem Carlsen Verlag auch nach Deutschland gebracht. Und der war ja dann auch der Gründer nachher von Tokyo Pop und so. Also die haben schon, das gab es schon immer, dieses Carlsen-Manga, schon ewig. So, das ist wirklich ein absoluter Klassiker sozusagen. Naja, also, ich wollte ja noch ein bisschen weiter erzählen. Ach nee, ich wollte gar nicht mehr weiter erzählen. Das reicht ja auch schon zur ersten Geschichte, könnte man sagen. Genau, ich erzähle jetzt einfach mal kurz die drei Geschichten, so also ein bisschen, was da passiert, und dann nochmal so ein bisschen mein Fazit und was ich so denke. Die zweite Geschichte ist dann sozusagen die titelgebende Geschichte, die sich Der Hund halt nennt. Und da gibt es zwei so eine, ja, Sammler, Schatzsucher irgendwie, die so ein bisschen spezialisiert sind auf so okkulte Gegenstände. Und die haben zum Beispiel auch tatsächlich dieses Necronomicon zu Hause. Was ich ja ganz interessant fand, ich glaube, das wurde auch so beschrieben von H.P. Lovecraft, dass es irgendwie in Menschenhaut oder so eingelegt ist oder irgendwie so bezogen ist oder mit, also das, ich glaube, das hat er auch so gesagt, aber hier ist ja so ein, das ist ja natürlich zu sehen, so als Bild, und es erinnert mich sehr krass an dieses Necronomicon aus Tanz der Teufel heißt der Film, oder Evil Dead, ne?
Ja, ist der ja, ist geil.
Der, also der erste war ziemlich ernst gemeint, und dann nachher war das so Armee der Finsternis oder Armee der Darkness, Army of Darkness oder so ähnlich, glaube ich, da wurde es fast so Comedy. Aber
ich dachte, ich kenne das, also gibt's, der erste ist wirklich, also seriöser? Also ich kenne das
ja,
nur dieses
erste, eine. Also der erste war ewig lang, war der wirklich auf dem Index und war so ein bisschen das, wie soll ich sagen, also jedenfalls bei uns so auf dem Schulhof und überhaupt die so Legende ging halt einfach, ey, der ist so krass, der Film ist der krasseste Horrorfilm, den es gibt. Und der hat halt so ein paar Szenen. Also jetzt, ich glaube, der ist jetzt auch nicht mehr auf dem Index und ist wahrscheinlich dadurch, dass es halt echt noch so eine Art B-Movie ist, ist der jetzt auch nicht mehr so krass, aber es gab halt dann, weiß ich nicht, Szenen, wo, also damals, als man es gehört hat, hat man sich es noch viel schlimmer vorgestellt, aber wo so Bäume so lebendig werden und so eine Frau vergewaltigen und was auch immer. Das war halt, für damals war es halt so das Krasseste, was gab. Und ich glaube auch relativ ernst gemeint. Nachher war es wirklich nur noch Comedy. Gibt ja auch sogar so eine Serie jetzt, glaube ich, bei Netflix oder Amazon oder irgendwas.
Die
auch ganz witzig war, das dann auch eigentlich nur noch Comedy.
Heißt der Tanz der Teufel dann die Serie? Weißt du nicht, ja?
Evil Dead oder so bestimmt oder so, ne?
Ja, doch, irgendwie, doch, komm mir auf. Wir haben so
Hammel vielleicht sogar besprochen. Total der coole Typ irgendwie, so voll der Kultschauspieler in dieser Szene. Ja, egal, also wie auch immer, jedenfalls, die haben zum Beispiel dieses Necronomicon, da habe ich nur gedacht so, ah, okay, haben die sich jetzt, gibt es da wirklich so eine genaue Vorgabe, dass die jetzt wirklich, dass es so ähnlich aussieht wie in dem Film oder hat er sich jetzt auch so extrem daran orientiert? Aber ist ja auch egal. Also jedenfalls haben die von so einer uralten Leiche auf dem holländischen Friedhof da bei denen um die Ecke gehört und der soll irgendwie was Wertvolles, Okkultes dabei haben und dann gehen sie da eines Nachts hin und dann sind da schon so komische Wölfe auf dem Friedhof und komische Spuren und Heulerei und so und dann buddeln sie den aber wirklich aus und der hat dann, von dem nehmen sie dann so eine Löwenstatue, die hat sich anscheinend so ein bisschen in ihn schon, also ist ein bisschen mit ihm eins geworden oder so, also wenn ich das richtig erkannt habe auf dem Bild, dass es so gemeint ist. Und ich habe an der Stelle habe ich wirklich gedacht, ey, das ist ja so ähnlich wie die Geschichte davor, weil wieder eine Leiche finden, wieder hat er irgendeinen okkulten Gegenstand dabei und genau wie bei der anderen Geschichte passieren auch danach wieder seltsame Dinge. Schatten suchen sie irgendwie heim und sie hören so unheimliche holländische Sätze. Das fand ich auch witzig, weil so unheimliche holländische Sätze irgendwie, ich weiß auch nicht, bei Holländisch, das klingt immer so nett und freundlich, weißt du, so Rudi Carell-mäßig oder so, oder? Das hat immer so ein bisschen was, so, oh ja,
also ich kann es nicht sagen, wahrscheinlich aber Carell, ich wüsste nicht, keine Ahnung, weder, ich hätte jetzt eher neutral, das ist wie...
Unser Nachbar unten ist auch irgendwie Holländer, das klingt einfach immer nett irgendwie, ich weiß auch nicht. Klingt irgendwie freundlich. Ich muss den mal fragen, ich muss ihn mal bitten, dass er mich mal anbrüllt oder so, dass er mal was richtig so
mal rund macht, auch freundlich.
Ausdrücke mal zu mir sagt. Vielleicht mal gucken, ob ich dann auch lächeln muss oder lachen oder so. Naja, also wie gesagt, jedenfalls sehr, sehr ähnlich die Geschichte. Ich will jetzt nicht verraten, wie es weitergeht, aber es ist wieder so, dass es so in Richtung verrückt werden geht und wieder Leute dann noch sterben und hat auch oft irgendwie, ja, ohne jetzt zu viel zu verraten, so mit Suizid dann zu tun und so, weil die halt so verrückt werden. Ich glaube, das ist auch in den Geschichten ganz oft so und das merkt man hier auch so, dass ganz oft gibt es da so eine Floskeln, die heutzutage eigentlich gar nicht mehr durchgehen würden. Das ist irgendwie so, das ist so unheimlich, dass es sich kein Mensch vorstellen kann und es ist so, so schrecklich, dass wenn man da hinguckt, dass man verrückt werden würde. Und ich glaube, sowas hat er ohne Ende wirklich in seinen Büchern so geschrieben.
Ja, ja, ich sag ja, ja, also literarisch ist das Ding tatsächlich... Also wirklich nicht besonders wertvoll. Also das ist so ein selbstverliebter Ton, der Prosa vorgibt, aber halt trivial ist. Aber die Welt, ja, aber die er geschaffen hat. Halt ja, ja, die Welt, die er geschaffen hat, das haben dann andere halt wieder aufgegriffen. Und das ist das Reizvolle, glaube ich, dabei. Nicht das. Aber ja, trotzdem, stell dir mal vor.
Vielleicht war es zu der Zeit auch noch in Ordnung, weißt du? Ich glaube, heutzutage kannst du sowas halt nicht mehr durchgehen lassen. Ja. Da willst du hier schon. Aber eigentlich, ich meine, weißt du, so, dass man verrückt wird, wenn man es sehen würde. Eigentlich, ich meine, das Bild, was er da malt, ist ja ganz gut, aber jetzt. Jedenfalls so im 21. Jahrhundert hat man so das Gefühl, ey, da macht es sich aber jemand ein bisschen einfach. So, ja, ja. Und man hat es auch schon zu oft gehört, irgendwie gefühlt. Ne?
Ich habe gerade mal geguckt, es gibt ja jetzt kein Manga, aber es gibt H.P. Lovecraft, so quasi die Werksausgabe, das Gesamtwerk im Schuber mit 2960 Seiten und gefühlt, wow. Gefühlt 100 Erzählungen. Wäre mal interessant, ja, ob die wirklich einer komplett liest oder ob du danach so sagst, Gewicht 3,65 Kilo.
Steht es da?
Ja, steht da.
Sehr witzig. Also neulich hat mir mal einer aus meinem alten Büro so als Empfehlung so eine vorgelesene oder so eine Hörbuchversion, die es bei YouTube gab, als Link geschickt. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich hatte damals mal, das ist ja immer so cool als Zeichner, dass man so viel auch nebenbei so hören kann. Und da waren wirklich richtig coole Sachen dabei. Wäre vielleicht so eine kleine Empfehlung. Mhm. Wenn man es nicht gleich kaufen will. Dann kommen wir noch kurz zur dritten Geschichte. Stadt ohne Namen heißt die. Und da geht es diesmal um einen Forscher in, ich glaube, in Ägypten oder so, in irgendein arabisches Land. Und ja, der ist ja irgendwo an so einer Stelle. Also es ist halt auch noch so cool, ne? Das ist alles noch zu einer Zeit, da war man noch nicht so tief im Meer, also so U-Boote mäßig und so. Also das Meer ist ja, glaube ich, immer noch sehr unerforscht, aber es ist halt noch sehr gruseliger tief gewesen damals, ne? Ja, genau, ist ja auf jeden Fall immer noch, also ist immer noch gruselig, aber damals wahrscheinlich noch krasser, weil man sich noch weniger vorstellen konnte und die meisten halt noch nie was gesehen haben. Heute ist es halt so Aquarium oder Doku oder YouTube oder was auch immer und du siehst eigentlich schon krasse Viecher oder so. Was auch immer so ein bisschen natürlich den, ja, den Horror auch nimmt, wenn man Sachen sieht. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, beim Fazit sozusagen. Naja, jedenfalls hier halt auch so, weißt du, wenn man einfach nur hört, Ägypten, also guck mal, als ich das als Kind gehört habe, diese irgendwie die Grabkammern und so und da sind Fallen und irgendwelche Gifte oder so, dass du da, wenn du das einatmest, stirbst oder so, aber und ich glaube, das war doch sogar vor nicht mal 10 Jahren oder so, wurde, glaube ich, wirklich nochmal ein Teil in einer von diesen Pyramiden entdeckt, noch so eine geheime Kammer oder sowas, ne? Also es ist schon wahnsinnig faszinierend. Ich glaube, damals halt noch viel krasser, ne? So.
Und ja, du hast schon recht, also dieses Genre fremd hat früher halt noch viel mehr gezogen.
Besser funktioniert,
also,
ne?
Selbst vor, sagen wir mal,
heute auf dem Mars oder so.
Ja, ja, heute, du hast Bilder vom Mars, hast Ton vom Mars und denkst dir, meine Fresse, das funktioniert auch irgendwie, aber ich glaube, richtig abgehen wird es erst dann, wenn du auf dem Mars plötzlich irgendwo ein kleines Hütchen oder eine alte Ruin siehst, also wo du denkst, da war tatsächlich schon mal jemand. Ich glaube, dann wird das nochmal so die Inspiration anheizen.
Ja, wobei halt beim Mars, da hast du wenigstens keine Angst vor. Aber hier denkt man ja dann wirklich, ey, war schon jemand auf der Erde vorher oder was auch immer, ne? So ist halt schon krass. Zum Beispiel, also sowas wie 20.000 Meilen unter dem Meer oder so, ne? Mhm. So eine Geschichten halt. Wo du dann hörst, der Mahlstrom. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war ich da sogar beim Mahlstrom. Und das war jetzt eigentlich nicht so beeindruckend. So. Also war cool.
Ist denn nicht Mahlstrom einfach nur ein Sog oder ist das?
Das ist dieses, glaube ich, in Norwegen oder so. So halt der größte Strudel in
Der Gezeitenstrom in zwischen Lofoteninsel und Moskenzoi und bla bla bla.
Norwegen. Ja, damals habe ich noch Fleisch gegessen und so und da war ich mit meinem Vater und meinem Bruder, dann waren wir da angeln. Und das war das, was wirklich krass war. Da hast du,
Helge,
da hast du die Angel reingeworfen Facepalm. Und zack, hast du einen Fisch dran gehabt.
Was? Fisch ist doch kein Fleisch.
Das stimmt. Und Geflügel ist auch kein Fleisch. Und egal, jedenfalls das war wirklich krass, wenn man angeln wollte sozusagen. Bisher hatte ich dann immer gedacht, diese ganzen Blinker und dieser ganze Quatsch, dass das gar nicht funktioniert, dass man wirklich sowas wie einen Wurm oder so dran haben muss. Und da hast du es eingeworfen und es war wirklich jedes Mal so ein Fisch dran, ne? Hat mein Bruder noch so einen ganz großen Dorsch gefangen und sich dann irgendwie, als er den mit so einem Messer abstechen wollte, dann irgendwie so zack das Messer in die Hand gerammt. Also es war schon abenteuerlich. Aber nicht so abenteuerlich wie
H.P. Lovecraft.
Oder halt von Jules Verne natürlich.
Ja, Jules Verne.
Also egal, jedenfalls, die Araber meiden irgendwie auch dieses Gebiet und dann sind da so seltsame Stürme, die irgendwie auch so kühl sind und die scheinen dann aber gar nicht sozusagen aus der Wüste selbst zu kommen, sondern aus einer kleinen Höhle. Und dann geht er halt auch in diese kleine Höhle rein und alles ist dort total seltsam. Und er findet dann irgendwie nachher auch dann so zahllose ganz kleine Gräber. Und als er die öffnet, sind da so eine entstellten kleinen Wesen, wirklich cool gezeichnet. Irgendwie erinnert mich schon wieder ein bisschen an diese Fischwesen irgendwie. Und ja, ist so ein bisschen wie so eine Hochkultur dann auch da unten und bla. Und irgendwie kommt dann auch so ein bisschen raus, dass ja die irgendwie die Menschen da und die so im Clinch lagen oder was auch immer. Und dann geht's schon wieder so ein bisschen in Richtung, ja, übernatürlich, verrückt werden, bla, ohne jetzt zu viel zu verraten. So. Und genau, jetzt nochmal kurz zum Fazit sozusagen. Also ich gebe einen Querdaumen, als wenn es hier irgendjemand interessiert, meine Bewertung.
Och ne, ja, das gibt
die
schon
knallharte Bewertung des Helge
Vogt. Ich bin unentschieden.
Nee, bei mir ist es halt so, ich finde es irgendwie, finde ich es schon cool, aber es ist natürlich wie immer bei Kurzgeschichten, ne? Es ist halt wie immer das Problem, dass diese Atmosphäre in so ein paar Seiten halt irgendwie nur so angerissen werden kann. Da, deswegen, ich habe schon, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, aber dieses eine, was du vorhin, den Namen, den du gesagt hast, das habe ich hier schon liegen und das will ich auf jeden Fall auch noch lesen. Weil ich ja wirklich, im Grunde bin ich ja Fan wirklich von H.P. Lovecraft. Das hört sich jetzt schon wieder so an, also wenn er nachher doch Rassist war, dann, also ich bin natürlich kein Fan von ihm. Ich finde diesen Mythos halt auch einfach total interessant, weil ich, also weißt du, das ist halt so eine Sache. Ich bin, vom Prinzip her bin ich Horror-Fan. Aber ich kann dieses realistische Horror und so, das kann ich halt überhaupt nicht ab. So dieses, wo ich, weiß nicht, irgendwelche Leute, die gequält werden, irgendwelche, hier wie halt Saw und Hostel und so, wo so irgendwie Leute dann in Russland zusammenkommen und Reiche dann da irgendwie Leute quälen dürfen oder so. Das ist mir einfach zu realistisch und zu, das finde ich irgendwie, das sowas finde ich irgendwie abtörend so. Und auch, weiß nicht, alles, was dann, was sich sonst so manchmal Leute für perverse Sachen ausdenken. Aber halt, ich mag so eine Sachen, weiß nicht, Alien oder so, halt Monster und alles, was so ein bisschen halt, ja, was halt so ein bisschen fantastisch ist, dass ich da so drüber weggucken kann, dass es mir nicht zu nahe geht, auch teilweise wahrscheinlich. Und Zombies sind für mich auch okay. Insofern, ich bin halt, so sagen wir mal, Fan von diesem ganzen Kram und habe auch schon ein paar halt von diesen Hörbüchern und sowas. Vielleicht können wir da auch was verlinken, wenn es überhaupt egal ist, aber ich glaube schon, dass ich glaube, die Sachen sind alle schon lange copyright-frei und so.
Würde auch sagen, von dem Alter her würde ich auch sagen. Aber zum Thema Rassismus ganz kurz, bevor du dein finales Fazit machst, hast du eigentlich mitbekommen, dass hier in den USA von den Doktors...
Sagt der Mann aus Bad Salzung.
Von den Dr. Seuss Kinderbüchern, dass da viele rausgenommen sind. Also der hier, der Kater mit dem Hut und wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat und bla bla bla. Ach, ja. Das sind ja diese bekannten Bücher. Ja. Und weil da halt, da ging es darum, um die, bei der Gestaltung oder der zeichnerischen Gestaltung, also dieses Blackfacing und rassistische Darstellung von einigen, also Elementen und Figuren. Und da hat der Verlag halt gesagt, okay, wir nehmen halt die Bücher, die jetzt Anstoß gefunden haben, komplett raus und nehmen nur noch das Gute. Naja, das wird dann nicht mehr vertrieben. Also war Stand.
Vielleicht kann man die Zeichnung ändern oder so,
Monat. Weiß ich nicht. Ja gut, aber der hat doch, glaube ich, beides gemacht. Der ist doch in Unison.
Stimmt.
Deswegen wäre es ja nicht mehr das Gleiche, aber deswegen dieser
Aber ich meine, das sind ja absolute Klassiker, ne? Ja, sowas deswegen. Wie den Grinch oder so.
Ja, aber selbst, wie heißt der? Pippi Langstrumpf, die Autorin Astrid Lindgren oder sowas. Selbst die ist ja quasi ins Fadenkreuz der problematischen Darstellung geraten. Und also
richtig, ja.
Wenn ich jetzt gefühlt, und ich habe wie gesagt, das ist absolut null Expertise, aber wenn ich jetzt eine nehmen würde, die sagen, die ist jetzt nicht rassistisch, dann wäre das Astrid Lindgren für mich jetzt, ne? Also wenn ich jetzt sagen würde,
ich glaube, das ist halt diese Art von Rassismus, die halt, ich sag mal, nicht böse gemeint ist, ne? Und dann aber irgendwie, also das ist halt einfach eine andere Zeit gewesen, wo man über so viele Sachen nicht nachgedacht hat. Und ja, dann ist es halt der N-König, ne, aus dem Takatuka-Land und so. Und dann in Wirklichkeit ist es halt sehr, sehr klischeebehaftet und so. Aber vielleicht wussten die es auch zu der Zeit nicht besser oder so. Aber klar, die war bestimmt total, also weiß ich nicht, bestimmt für alle Kinder und für alle Menschen irgendwie. Also würde man wirklich nicht denken, dass die irgendwas Böses an sich hatte. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Interessant, krass. Muss ich nochmal nachlesen.
Nee, aber ich
hatte vielleicht auch nochmal verlinken.
Ich habe die Diskussion, ich muss an alles denken. Warte mal. Also Dr. Seuss, was hat man noch? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte letztens eine Diskussion mit meiner Frau und die hatte mit einer Freundin gesprochen, die, wie sagt man das wieder jetzt, die hat auch Kinder mit dunkler Hautfarbe hat, weil der Mann dunkel ist. So. Mhm. Und die sagt halt, sie konnte das früher auch nicht verstehen. Also so dieser ganze Rassismus in Kinderbüchern. Bis sie selber Kinder hatte, die logischerweise auch dunkel waren, und hat gesagt, das Problem liegt eher darin, dass du in diesen Kinderbüchern eine gewisse Normalität schaffst, wie du Personen darstellst. Und meistens sind ja die Dunkelhäutigen oder wie auch immer sie dargestellt werden, oder wenn die halt bestimmten Klischees mit dicken Lippen und dies und jedem dargestellt werden. Ja. Und wenn du das dann siehst, dann sind es entweder die Dummen oder die Einfallspinsel oder die irgendwie benachteiligt in irgendeiner Form. Und das lebst du den Kindern nachher vor. Und dann hast du in Kindern, wenn du das vorliest, halt automatisch so diese Verknüpfung, also selbst deinen Kindern, dann du bist halt ein bisschen irgendwie minderwertig, du wirst halt minderwertig dargestellt. Und deswegen, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. in diesen
Ja, das verstehe ich. Also ich muss zum Beispiel sagen, es ist wahrscheinlich wieder was ganz anderes, ne? Und wie gesagt, man hat auch nicht so eine Vergangenheit und so. Aber es ist auch so wirklich, dass ich als Rothaariger, dessen rote Haare auch dunkler geworden sind mit der Zeit, aber dass, wenn du musst wirklich mal darauf achten, dass wirklich der rothaarige Junge fast immer der Böse oder der Trottel oder der, das sind immer so fiese Typen oder halt so Idioten. Halt ganz selten mal die Helden oder so, ne? Oder sowas. Das ist auch ganz interessant.
Ja, man arbeitet halt mit Stereotypen.
Das ist halt so ein Riesen, weißt du, ich sag mal so, da ist es wirklich noch eine andere Sache, glaube ich. Aber trotzdem ist es so, dass halt diese, ich weiß nicht, diese ganzen Klischees, weißt du, so, ich denke zum Beispiel mit die am meisten wahrscheinlich leiden müssen, sind halt auch dicke Leute, ne? Weil dann immer gesagt wird, ja, der frisst so viel und bla, und die sind auch immer schlecht oder lustig, der lustige Nebentyp, aber nie der, also ja, wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall nochmal was anderes, aber ich glaube, auf Klischees greifen halt echt so wahnsinnig viele, weiß nicht, auch so Brillenschlange oder was auch immer, ne? Diese ganzen, das ganze Zeug. Aber wollen wir nicht so ein Fass aufmachen, es ist nochmal eine ganz andere Sache und auch der Background natürlich. Aber es fällt einem schon in vielen anderen Situationen auch so auf, natürlich.
Na gut, aber es wäre halt interessant jetzt rein aus der Schriftstellerperspektive. Ist es halt einfach ein einfaches Mittel? Also du kannst ja damit Bilder schaffen, relativ schnell und tatsächlich kulturgeprägt, weiß jeder irgendwie, was er damit anzufangen hat. Oder gehst du halt die Extrameile und machst halt ein bisschen umständlicher und musst es halt irgendwie mehr beschreiben, ne? Aber du bist ja schon dabei, man ertappt sich ja selber dabei, ne? Du hast ein Foto mit, ich sag mal, nur Blonden und einem Rotschopf, ne? Dann würdest du doch dann trotzdem sagen, hier, der, keine Ahnung, hier, was sagt man da, was gibt's Abwertendes für, komm, du kennst dich da aus. Der Feuermelder hier, ne? Also ich meine, wenn man die Leute nicht kennt. Aber das, man fällt halt in so ein Muster, man bemüht sich.
Ja, die Brillenschlange, der Fettsack.
Ja, Brillenschlange, ja, genau das, ja. Ja gut, ja, wahrscheinlich würde man das als normal gebildeter Mensch jetzt auch nicht so abwertend machen. Also ich sage ja auch nicht, ich versuche mich ja auch zu bemühen und sage nicht, hier, die Fette da drüben, sondern...
Nee, natürlich, klar. Aber ich glaube, sowas...
Bei den Büchern passt das halt.
Gibt es oft genug sozusagen, dass diese Klischees bedient werden, ja. Ja, ich glaube, das ist, das ändert sich ja gerade echt so ein bisschen. Das ist auch ziemlich cool. Also zum Beispiel, das war ja damals irgendwie einer meiner, so als ich in meiner Kindheit sozusagen, He-Man war ja immer so voll einer meiner Favorites. Und da gab es ja auch so eine Serie und die Schwester von He-Man ist ja She-Ra. Und es war halt auch so eine ganz große, eigentlich eine Barbie sozusagen mit Schwert, könnte man sagen, ne? Und jetzt gibt's auf Netflix eine neue She-Ra-Serie.
Ja,
und dann
also
hat die
Zeichentrick oder
auf einmal so richtig.
Was? Animiert oder real?
Okay. Und ist gut? Auch wieder animiert. Und die ist jetzt richtig so ein bisschen pummelig. Also jetzt nicht so richtig, also nicht, vielleicht nicht dick oder so, aber halt überhaupt nicht mehr dieses Klischee, sondern wirklich so eine bisschen dickeren Schenkel und so. Und das fand ich so cool, als ich das gesehen habe. Das ist schon irgendwie abgefahren. Also manchmal hat man auch das Gefühl, dass jetzt irgendwie in jeder Serie oder so, in jeder neuen Serie einer schwul oder lesbisch oder
ist wahrscheinlich
quer
auch so, oder?
Ja, genau, das ist manchmal schon ein bisschen überbemüht, finde ich. Das wirkt, also ist manchmal nicht mehr originell oder so, aber im Grunde ist es schon cool, dass man halt sozusagen, das ist ja das, was du gesagt hast, ne? Wenn du einfach in jeder Serie so jemanden hast, ne? Dann, und gerade wenn du sagst, ja, irgendwie war das doch so, glaube ich, 10% oder so sind schwul oder so, ne? Das heißt halt, wenn du eine Klasse damals hattest mit 30 Leuten, sind eigentlich 3 davon homosexuell.
So rein und, statistisch gesehen.
Ja. Und dafür ist es eigentlich viel zu wenig sozusagen im Alltag oder so. Also könnte man ja auch sagen, bei 30 Schauspielern oder bei 10 Schauspielern in einem Film, wenn da 10 Schauspieler vorkommen, dann muss einer schwul sein.
Mhm.
Oder homosexuell eine Frau.
Ja, du siehst tatsächlich auch halt ganz oft, dass die Leute sich dann nach Jahren outen, ne? Dass sie doch irgendwie anders sexuell orientiert sind, in welcher Form auch immer.
Genau, und ich finde deswegen, so weißt du, dann immer Dunkelhäutige, die irgendwie coole Rollen haben und so und halt schwule Lesben und was auch immer so, wenn das halt wirklich so oft vorkommt, du hast recht, was du gesagt hast, ne? Wenn du einfach sozusagen nicht mehr so, ey, das ist voll exotisch, sondern eigentlich jede Serie, die du so kennst oder so, da ist es halt, also jetzt auch, wenn du als Kind groß wirst oder so, ne?
Mhm.
Und dann einfach siehst, ach, das ist halt ganz normal, ich bin auch ganz normal, ne?
Ja,
ist und wahrscheinlich dann schon cool so.
Sagst du wahrscheinlich eher das, ne? Wobei ich auch merke, jetzt machen wir wieder noch ein letztes kleines, nein, das ist auch ein Riesenfass auf.
Ich weiß noch bei Alice, ganz kurz, bei Alice war es zum Beispiel auch so, dass ich ganz, dass ich unbedingt auch ein paar farbige Leute drin haben wollte oder so. Aber zum Beispiel, es hat halt einfach in meine irgendwie komische Welt, habe ich leider dann doch keinen, also das eine Mädel ist so ein bisschen dunkelhäutiger und es kommen halt viele vor, aber richtig leider keiner von den Hauptcharakteren eigentlich. Das nächste Comic hatte ich zum Beispiel dann so angelegt, dass da wirklich sozusagen vier Leute und alle aus unterschiedlichen Regionen der Welt.
Mhm.
Ja, also das war, ist mir da auch irgendwie dann aufgefallen, dass ich dann doch irgendwie, weil man dann an das denkt, was man halt so um sich rum hat. Also hat man, also ist in Berlin ja wirklich so, da hat man so viele Türken, Araber und so weiter und auch einige Schwarze und so. Aber oh Mann, ey, wir kommen heute so weit ab vom Schuss hier.
Wir machen am
besten. Du wolltest auch noch irgendeine Sache sagen.
Nee, das vielleicht.
Okay, dann mache ich jetzt nochmal kurz das Fazit, weil da gibt es eigentlich nochmal was, wo wir kurz ein bisschen abschweifen. Also, wie gesagt, eigentlich, wo war ich stehen geblieben? Im Grunde bin ich eigentlich, jetzt wollte ich schon wieder sagen, Fan. Also
Fanboy.
Lovecraft finde ich eigentlich cool so. Und die Bücher und die Hörbücher, sage ich mal, und dieses ganze Cthulhu-Ding, da gab es auch ein cooles Rollenspiel damals, also Pen and Paper. Und ja, was man hier halt so ein bisschen merkt, was ich vorhin gesagt habe, dass man eigentlich oft das Gruseligste das ist, was man halt nicht sieht und so, ne? Und
Die
wenn Auslassung. Du natürlich einen Comic hast, weißt du, wenn du natürlich einen Comic hast und dann zum Beispiel hier bei der Story der Hund dann irgendwie so einen großen, fiesen Hund siehst oder sowas, ne?
Ja, zumal du bei der Geschichte halt nur hörst, da kommt ein großer Hund und den Rest übernimmt deine Fantasie.
Ja, und dann wird dann wieder wahrscheinlich gesagt und man kann sich gar nicht vorstellen, wie jeder würde verrückt werden und dann hätte man trotzdem vielleicht eine gruseligere Vorstellung, als wenn man es sieht. Also zum Beispiel gibt es dann hier so einen Schatten und der Schatten sieht wirklich aus wie wie von so einem Teufel oder so. Das ist fast Klischee, ist schon fast lächerlich halt, ne? Und dann gibt's, also teilweise ist es ganz cool gemacht, dass die irgendwo langlaufen und da sind da lauter so eine Spuren von Wölfen oder Hunden und dann sind da so, die laufen dann so auf Spuren, die so groß sind, also menschengroß sozusagen, so von oben gezeigt. Und das ist schon ziemlich cool gemacht, weil man da auch also ein bisschen mit der Vorstellung gespielt wird. Aber am Ende sieht man dann doch wieder so einen riesengroßen Schatten von so einer Art Löwenhund oder irgendwas mit so, oder nicht, ja, irgendwann sieht man das jedenfalls. Und das ist dann wieder irgendwie überhaupt nicht gruselig, ne? Also das fand ich auch bei dem von Alan Moore zum Beispiel teilweise ein bisschen cooler gemacht, weil diese fischartigen Menschen, ne? Es wurde niemals richtig ausgeführt, ob die jetzt wirklich da aus dem Wasser kommen oder nicht. Aber es war irgendwie so, dass die halt alle so Fischer sind und irgendwie dieses ganz, also irgendwie ist der einfach alles so ein ganz bisschen zu übertrieben, also der Mund ist einfach ein bisschen zu breit und dadurch wirkt es seltsam und dieses Seltsame, man könnte auch sagen, das Fremde, was ja auch wieder eigentlich vielleicht auch ein bisschen blöd ist, dass man davor mehr Angst hat, aber das war so irgendwie so eine komische Stimmung, die damit erzeugt wurde. Also jedenfalls, ich hatte hier so ein bisschen das Gefühl oder auch dieses, was ich erzählt hatte, diese Geschichte mit den mit diesen kleinen Särgen, ne? Das sieht voll cool gezeichnet aus, dieses Wesen, was da drin ist. Und trotzdem hat dann wieder sozusagen das Böse ein Gesicht bekommen und ist dadurch vielleicht wieder ein bisschen weniger böse. Da hat man, ja, ist auch so, der Typ ist auch so ein bisschen wie so ein Indiana Jones. Dann kommt da noch, da kommt nachher noch so eine Art Drachen oder so. Und ja, also irgendwie, ich mag natürlich auch so eine Zeichnung von sowas. Aber trotzdem hatte ich bei der Sache irgendwie dann so ein bisschen das Gefühl, ja, das nimmt mir ja so ein bisschen die Spannung. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach liegt es auch sehr daran, dass es halt so eine Kurzgeschichten sind. Also deswegen, ich werde jetzt demnächst das andere mal lesen und auch noch hier vorstellen. Eine andere Sache, die noch so, weil ich beim Lesen da so ein bisschen drauf geachtet habe, weil eigentlich, ich fand es cool. Wie gesagt, Querdaumen heißt bei uns gut. Also ja, halt nicht herausragend oder so, aber halt wirklich gut, lesenswert sozusagen. Aber ich hatte so ein bisschen überlegt, ja, was, also weil ich wollte es eigentlich noch besser finden, als ich es jetzt fand. Und woran sowas ein bisschen liegen kann. Und da ist mir eine sehr coole Doku untergekommen, die ich empfehlen kann. Und zwar heißt die Die verborgene Kraft des Sounds in der Filmindustrie. Vielleicht hast du das auch gesehen. Es ist so eine Arte-Doku, kann man bei YouTube sehen, in dieser Arte-Mediathek, Making Waves. Und da geht es halt um diesen,
also Making Wave
Ton
heißt
in Film. Was?
Making Wave heißt die, oder Waves?
Making Waves, ja. Oder okay, halt die verborgene Kraft des Sounds in der Filmindustrie.
Cool.
Und da geht es halt so ein bisschen um diese, was der Ton bewirkt und dass eigentlich so eine Leute überhaupt wie der Typ, von der den Ton für Apocalypse Now und zum Beispiel Star Wars gemacht haben, dass die eigentlich erst überhaupt, dass es nie so eine eigene Disziplin richtig war und dass die das dann so auf die Spitze getrieben haben, dass das heutzutage halt Standard ist, dass man da, also ey, wenn du die Studios da siehst, du glaubst, du spinnst, ey, was da, also die haben wirklich ohne Übertreibung so, ja, jetzt übertreibe ich wahrscheinlich dann doch 100.000 Knöpfe, an denen die rumspielen können und so. Und Stühle, mit denen die von einer Seite des Raums zur anderen rennen. Und dann haben die da so verschiedenste so Screens, wo sie dann die Sachen sehen und noch ein Kinoscreen. Also das sieht aus wirklich wie in so einem Raumschiff. Und da war ein Beispiel halt gezeigt. Ich habe die Doku noch nicht fertig gesehen, aber die ersten 8 Minuten, 15 Sekunden, die ich bisher gesehen habe, kann ich schon mal empfehlen.
Also da wird so am... Der Film Beispiel, ist super, die ersten 5 Minuten, die waren die fantastischsten 5 Minuten meines Lebens.
Nee, ich glaube, das hat mir Hubertus empfohlen auch. Ja. Da muss es ja gut sein. Nee, aber das ist wirklich also total geil. Und was die halt gezeigt haben, wo ich irgendwie auch an dieses Comic-Tier denken musste, war Soldat James Ryan. Und gerade der Anfang, das kennst du ja natürlich bestimmt auch, ne? Der ist ja total eindringlich, der Film. Und da haben sie halt gesagt oder erklärt, dass die halt zum Beispiel niemals in diesen ersten Minuten eine Totale zeigen. Du bist die ganze Zeit halt super nah dran und siehst es halt sozusagen alles aus diesem Blick von dem Soldaten. Also niemals wird so der Kriegsplatz, Schauplatz in Gänze gezeigt. Und dann hast du gesehen halt, wenn man jetzt dann mehr auf den Ton geachtet hat, dadurch, dass es halt so erklärt wird dort, hast du halt gemerkt, dass du eigentlich, siehst du den Kopf, es wackelt halt alles rum. Das war auch halt ein super Effekt. Die haben ja diesen Shutter so hochgesetzt, dass die Bilder alle so komisch ja, so schattern halt, so rucklig so ein bisschen sind, ne? Total abgefahren. Und jedenfalls, wenn du dann auf diese Bilder achtest, siehst du auf einmal, ey, da ist eigentlich nur dieser Kopf und der ist da halt in diesem Boot gerade, Landung der Normandie ist es ja am Anfang, ne? Und es ist einfach nur der Ton, der dir zeigt, da schlagen gerade links und rechts von ihm die Patronen ein. Also du siehst es im Bild gar nicht. Das ist halt nicht so, wie ganz oft gemacht wird, dass da so kleine Explosionchen sind, ne? Weil so sieht es halt in Wirklichkeit auch gar nicht unbedingt aus. Oder es ist halt nicht genau neben deinem Kopf. Aber du hast halt so eine fiese Stimmung. Also wenn du den Ton wegmachst, ist es nicht mal halb so spannend. Und irgendwie hatte ich dann gedacht, dass das halt gerade bei so Horrorgeschichten halt echt eine der wesentlichen Elemente von Horror eigentlich fehlt beim Comic. Weil du halt, also zum Beispiel einer der Tricks ist ja wirklich, ich kann mich dran erinnern, weiß nicht, Körperfresser mit meinem Bruder gesehen und der hält sich dann so die Ohren zu. Er kann vielleicht noch hingucken, aber er hält sich die Ohren zu, also als Kinder so. Ne?
Ja, nee,
meine Schwester, meine große Schwester hat es dann gezeigt und ja, so ein Trick ist ja einfach, du machst beim Horrorfilm den Ton weg und auf einmal kannst du gucken, so. Weil es ist halt einfach nicht mehr so gruselig, diese gruselige, stimmungsvolle Musik vielleicht noch. Bei James Ryan ist jetzt nicht mal Musik, sondern einfach nur ein perfektes Sounddesign, aber halt auch dieses Knarren, diese Geräusche, irgendwie der Wind oder was auch immer. Und ja, eine der Sachen, die ich mir überlegt hatte, war halt, man sieht den Horror, was ihn so ein bisschen weniger schrecklich macht, aber man hört ihn nicht, was es halt weniger schrecklich macht wiederum, ne? Also sozusagen zwei an zwei Stellschrauben wurde sozusagen zum Nachteil des Effekts ja zwangsläufig geschraubt halt sozusagen. Mhm. Einerseits musst du es ja zeigen, weil du hast ja einen Comic, also musst du nicht unbedingt, hätte man glaube ich klüger machen können teilweise, aber der Ton fehlte halt auch noch. Ja, das waren halt so die Gedanken, die ich mir dazu gemacht hatte. Und tschüss, war schön mit euch, ciao. Wir haben glaube ich gar keine Zeit mehr, um noch groß darüber zu reden.
Meinst du?
Sag einfach stimmt.
Okay, stimmt so. Bin ich voll deiner Meinung. Ich schließe mich dem, wie heißt es in der Schule, meinem Vorredner an, habe dem nichts hinzuzufügen.
Ja, aber könnte echt sein, oder? Was denkst du?
Ja, ich bin ich fest deiner Meinung. Aber ich mit diesem Ton habe ich noch gar nicht so wahrgenommen, weil ich kenne es eher umgedreht, dass die bessere Hälfte dann die Augen zuhält und dann nur noch hört. Aber wahrscheinlich die Kombination aus beiden macht es erträglicher. Also entweder den Ton nur, weil dann hörst du halt nur irgendwas, wo du nicht weißt, was es ist, musst selber ein Bild machen. Oder du siehst und hast den Ton und umgedreht und dann wird es lächerlich, wenn der Ton weg ist, weil eben diese ganzen Psycho-Effekte fehlen. Wobei Psycho oder wie hieß er nochmal? Der Regisseur
Alfred Hitchcock
ja auch viel mit Ton gearbeitet hat und geschnitten und gemacht. Da haben sie mal irgendwie gebracht, so 1 Million, keine Ahnung.
Ja, und wie gesagt, ich finde, man wird halt dieses, du wirst halt einfach aus dem Film auch gerissen, wenn der Ton fehlt, dann kannst du dir halt viel besser die Schauspieler darunter vorstellen und so, weißt du? Dann denkst du halt doch nur, ah ja, okay, jetzt guckt er gerade ein bisschen, weiß nicht, böse oder so, aber du hast halt irgendwie, Ja, es fehlt halt irgendwie diese Dimension, die es halt so realistisch dann macht oder so eindringlich. Naja, schreibt auch ruhig mal was dazu zu den ganzen. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand was zu dem Comic schreibt
Ich hoffe,
oder
ihr habt
nur.
mitgeschrieben, alle Segways quasi, alle Abschweifungen, alle Buchempfehlungen, alle Filmempfehlungen, alle
Ich habe eine Idee, pass auf.
Off-Topics.
Wir nennen das ganze Ding jetzt einfach Hunting Down Comics.
Das hört
Wir machen
doch
noch schnell
kein.
News rein. Immer jedes Mal die gleiche Idee. Aber es hat auch schon jemand geschrieben, der Running Gag. Aber machen wir es jetzt zum Running Gag. Also Comic
Hunting
News hattest du doch
Down.
gerade mehr oder weniger auch drin.
Hatte
Also
ich das?
diese, ja, na, dass von
Dr.
dem
Seuss.
einen Schriftsteller da Bücher verboten werden, ist doch, sind ja bemalte, also bebilderte Bücher. Was ist das anderes als ein Comic, oder?
Genau, da machst du jetzt noch schnell,
Insofern.
hau ich noch schnell ein veganes Rezept hinterher, du machst noch schnell ein anderes Cover und lasst euch überraschen, was es rausgeworden ist.
Veganes Rezept, pass auf, Leute, kauft euch eine Gurke, schneidet die so in Scheiben, ein bisschen Salz drauf, zack, super lecker.
Habe ich übrigens, wie gesagt, du hättest nicht
Und ich
anfangen
fand, ich nehme mal den
sollen.
Anfang nochmal neu auf.
Ich habe letztens.
Das ist Hunting Down Comics Folge,
Ja, und du hängst
ja,
schon,
weiß ich
ne?
jetzt auch nicht. Season 2. Season 2, Folge 1.
Season 2, Reboot, alles wird besser, alles
Tu
ist
mir mal
neu.
einen Gefallen und schneid das davor als Gag, komm.
Warte mal, warte mal, da muss ich wieder merken, wo das ist. Das ist doch wieder umständlich hier.
Ist
Warte
egal.
mal. Ein.
Okay, dann, also meinetwegen jetzt können wir Schluss machen schon.
Gut, los, ich habe auch noch
Und ich
eins.
freue
Also,
mich
ich
schon auf dein
meine,
nächstes Comic.
na, genau, ihr weißt schon. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiedersehen! Warte. Eine Sache will ich jetzt noch mal kurz
Also,
probieren.
Palim,
Du
Palim?
kannst ja noch
Soll ich
mal.
dir was schicken oder
Wir können
was?
es mal. Was?
Soll ich dir was
Nee,
schicken?
es läuft ja noch.
Ja, du
Läuft ja noch,
läuft,
warte.
läuft, läuft. Kommt jetzt noch was oder soll ich das mal
Auf
jetzt?
Wiedersehen in der Hölle.
Oh, der letzte Teil ist gut. Ja, jetzt habe ich zwar Echo drauf gehabt, aber immer noch. Ich höre mich.
Ja, jetzt
Alles
aber, nee,
gut.
immer noch bei euch, oder?
Warte mal, warte mal.
Hat geklappt?
Ja, also das klang gut, aber da das Echo, weiß nicht. Tschüss.
Ciao. Ist auch geil, das Outtake zu nennen. Und dann,
Das ist ein Outtake. Ja, das kommt ja hin
so,
dann.
komm, wir machen noch einen Outtake.
Nein, das ist ja nicht Outtake. Aber ich wollte eigentlich noch was sagen. Aber das liegt ja daran, dass du jetzt quasi hier die Handbremse gezogen hast. Aber ich habe
Na,
letztens
sag
ein.
doch, komm, das kannst du doch alles drin
Jetzt
lassen.
kann
Ist
ich alles drin
doch
lassen. Jetzt
okay.
gucke ich noch ganz
Jetzt
kurz, wie
ist
das
so,
heißt.
endlich, ihr könnt hier einen Blick hinter dem Making of, einen Blick hinter die Vorhänge.
Making of. Ich rufe meine DLF-Audiothek auf, klicke auf mein Archiv, meine Downloads. Und die Sendung, die ich empfehle, heißt The Feature Antenne Kochshow. Und das Geile
Das
ist,
hört sich ja komisch
ja, nee,
an.
das ist tatsächlich gut. Ich versuche dran zu, wie ich verlinken muss, das ist schon wieder grenzwertig. Also, wenn ich irgendeinen Link vergessen habe, dann einfach kommentieren. Das ist dann einfach ein fieser Weg, damit ihr kommentieren müsst. Und da ging es darum, weil du sagtest, ein veganes Rezept ist Gurke
Gurke.
kleinschnippeln. Und das waren so zwei Köche, die waren in Berlin irgendwo einkaufen und wollten Estragon-Essig haben, weil irgendeine Künstlerin, Schrägstrich, minimalistische Köchin, die für ihre Gäste immer gekocht hat, ein Kochbuch geschrieben hat und da gab es Gurken und da brauchten die Estragon-Essig dazu. Und da mussten die in bestimmte, aber in dem Großhandel gab es keinen Estragon-Essig, also haben sie mit Estragon und Essig erstmal Estragon-Essig hergestellt, war irgendwie interessant, um am Ende festzustellen, dass das, oh, es ist ein locker, fluffiges, Sommergericht ist aber tatsächlich nur Essig, Salz und Gurke. Also ich meine, jetzt auch nicht.
Essiggurken, ja, sowas hat mein Opa auch mal
Nee,
gemacht.
nee, nicht Essiggurke, also das ist nur über Nacht, also 24 Stunden eingelegt und dann meinten die so ganz realistisch, du sag mal, würdest du das für dich machen? Meine so, nee, der Aufwand ist mir viel zu groß. Einen Tag vorher Essig, also Gurkensalat einlegen quasi. Sowas macht man nur, wenn Gäste kommen. Aber fand ich gut. Und die haben so ein paar, also da sind drei oder vier Kochschauplätze, so einmal italienisch angehauchte mit irgendeinem Gemüse, was ich noch nie gehört habe. Auch ganz einfaches Essen. Und da ging es darum, wie Essen die Kultur geprägt hat und so. Und einmal eine, oh, was hat denn, die hatte auch was ganz Seltsames, was ich auch noch nie gehört habe. Aber ein geiler
Pizza.
Podcast. Oder Männer, die immer erzählen, wie cool Kochen ist und tatsächlich nie kochen. Da ging es um Couscous. Und da hat der Vater seit 20 Jahren kein Couscous mehr gekocht, weil für diese Show sollte er nochmal kochen. Und dann wusste er natürlich perfekt, wie alles geht und alles gemacht wird. Und dann meinte sie so, naja, aber er hat es auch vorher sich nochmal angelesen. Also cooler Podcast, den könnt ihr mal die 45 Minuten oder 50 Minuten einfach mal reinhören. So.
Hört sich ganz interessant an. Alles aber nicht vegan per se.
Nee, da
Oder
ging es
doch?
Couscous, Fleisch. Das italienische Gericht ist vegetarisch, weil die machen Parmesankäse drauf. Das eine mit diesem, also der Couscous nicht, da ist ganz viel Fleisch mit dabei. aber über Couscous Dampf gegart quasi irgendwie. Das, also die Idee dahinter ist ganz cool gewesen. Und die Gurke ist sowieso vegan, ne? Mit Estragon-Essig. Richtig. Außer der Estragon ist nicht vegan. Das weiß ich jetzt nicht, kenne ich mich nicht aus. Weiß nicht, was Estragon ist, welches Tier das ist.
Ich weiß es auch nicht. Sieht hört sich an wie irgendein Kraut.
Oder ein Tier. Nicht Escargot? Ist das nicht auch was von so? Ist das ein Schneckenessig oder so?
Ja, stimmt. Escargot ist, glaube ich, eine Schnecke. Stimmt.
Ja. Naja, irgend sowas.
Tja. Und ja, nochmal was richtig Leckeres zum Schluss. Das war nett.
Naja, ne?
Danke, danke, lieber Daniel.
So bin ich. Jetzt gehst du ins Bett. Hungrig. Mit knurrendem Magen. Tschüss.
Ciao.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Why Not, immerhin schon Ausgabe 44. Ja, wir sind beim letzten Mal zurückgelassen worden mit diesem vermeintlichen Mann und das Cover der 44. Ausgabe ist asiatisch angehaucht. Wir sind halt immer noch in Japan, sehr schön aufbereitet. Auch dieses Heft wieder hat so Inspiration, Einflüsse, die zeigen, entweder war Brian K. Vaughan auch mal eine Zeit lang in Japan oder hat er zumindest besucht. Jedenfalls merkt man schon, dass das hier und da sehr detailgetreu ist. Aber es geht zuerst mit Oldenburg, Kansas los, denn dort ist Hero und Beths Mehrzahl mit dem Kleinen unterwegs. Und sie treffen dann auf die Natalie, die sie dann super geil mit Russisch anspricht. Und sich halt freut, dass sie wieder da ist. Eine großartige Szene und dann auch wirklich witzig. Das ist, glaube ich, auch, was mich bei Why the Last Man immer noch so fasziniert. Da gibt es so ein Dialogzeilen, da geht es ein Kind, ne, kommt die, also Beth mit S an, die ein Kind hat. Und natürlich gibt es nur einen Mann und das war natürlich logischerweise Jorek. Und Jorek hat auch von Beth erzählt, auch Natalie erzählt. Und die dachte, es wäre die Beth. Aber es ist halt nicht die Beth ohne S, sondern die Beth mit zwei S. Und trotzdem war Jorik derjenige, der sie geschwängert hat. Na, großartig. Sehen. Und auch später nochmal geht's, verblabbert sich Jorik so ein wenig. Er hätte wohl in 4 Jahren mit 3 Frauen geschlafen. Wobei Agent 350 halt nur tatsächlich von 2 weiß. Irgendwie, es ist halt einfach genial. So, ne? Jedenfalls ein paar Seiten weiter erfahren wir, dass das natürlich so eine Art Cyborg, ein Roboter ist. Japan, das große Land der Roboter. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch einen geilen Podcast, Hörbuchbeitrag. Also, wie nennt man das? Ein Feature zum Thema Roboter von Deutschlandfunk Kultur. Großartiges Ding. Na, jedenfalls, und das wird nochmal thematisiert und dann sehen wir halt so eine Jacuzza, ja, keine Ahnung. Jedenfalls, die ist halt ehemalige Ex-Polizistin, die kann es mit unserem Agenten aufnehmen und die erzählt so ein bisschen, dass ein Rockstar quasi den ganzen Mafia-Clan, da den japanischen Mafia-Clan übernommen hat und da gelangweilt ist und dann wollen sie Drogen besorgen, also dieser ehemalige Popstar und da haben sie aber kein Geld mehr und dann haben sie aber festgestellt, dass irgendwo hier so ein Tigerpenis halt viel Geld gebracht hat und dann überlegen sie, weil der Affe, also Ambersand, da ein bisschen luschig vorherkommt, ob man denn diesen Penis da nicht abschneiden kann und da irgendwie zu Geld machen kann. Also ganz, ganz, ganz tolles Ding. Und Dr. Mann sucht halt immer noch ihre Mutter, weil das Labor war halt abgebrannt. Sie hat noch so eine Zufluchtsstätte, findet auch ein Labor oder fast ein Gewächshaus, wo dann die ganzen schönen Blumen sind und Rosen und dann wirklich, wir wissen ja also, dass der Eyepatch-Lady halt so ein bisschen nicht ganz mit offenen Karten spielt. Und dann gibt's ein toll aufgebautes Panel. So erst so diese, sag mal, Kirschblüten, dann das Labor, alles so in grün, alles so lebensbejahend, so freundlich, Blumen, die blühen. Und dann gibt's so Schank, einen Riss. Man sieht im Hintergrund ja schon eigentlich, man sieht zwar beim Lesen diesen Soundeffekt quasi schon vorher, wie die Tür sich im Hintergrund so langsam auftut und dann guckt sie einen an und man überlegt sich, Chunk, also ja, keine Ahnung, was das ist. Und dann sieht man, dass die Mutter mit einem blutigen Samurai-Schwert dasteht und Eyepatch-Lady, deren Name ich gerade, Rose, sagt sie auch ganz, ganz laut, also Rose, erstochen hat, also quasi das Schwert durch den Bauch. Man kann es überleben, aber innere Blutungen sind da wohl nicht ganz ausgeschlossen, aber wir haben ja ne, zwei Surgeons, keine Ahnung, wie das heißt auf Deutsch. Na, ihr wisst schon, da die da rumflicken können an Menschen. Was heißt denn das auf Deutsch? Verdammt nochmal. Meine Fresse. Ja, jedenfalls, wir werden es sehen. Jedenfalls wirklich, das war ein kurzweiliges Heft und mit viel Liebe zum Detail. Großartig. By the Last Man, ich bleib dran. In diesem Sinne, wie gesagt, ihr findet weitere Besprechungen dieser Art immer noch auf comicreview.de. Da gibt es auch ganz, ganz, ganz vieles. Oder halt noch die ganzen anderen, wenn ihr tatsächlich nach 44 Ausgaben zum ersten Mal über diesen kleinen Bonustrack gestolpert seid. Vorher gibt es noch genügend andere. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.